dass mir nichts passieren kann. Und ihr sollt auch was zu dem Thema hören, Verständigkeit und Vertrauen. Aber erstmal kurz zu uns. Also wir sind eine kleine Familie. Ich bin geboren in Berlin, aufgewachsen mit einem Bruder zusammen, Familie. Wir sind eine christliche Familie, also von daher war das alles gar nicht unbekannt. Bin durchs Leben geschritten, auf verschiedenen Wegen irgendwie dann nachher im Schwabenland gelandet. Meine Mutter hat mal zu mir gesagt, das, was du am wenigsten möchtest, das bekommst du. Weil ich immer gesagt habe, ich habe zwei Cousinen, muss man dazu wissen, und die leben in der Alp hier, Schwäbisch Hall, Schwäbisch Gmünd, bei Aalen, und die sprechen ganz komisch. Und da habe ich mal zu meiner Mutter gesagt, also das ist ja furchtbar, verstehst da kein Wort. Und da hat die gesagt, Vorsicht, Vorsicht, mein Junge, was du am wenigsten willst, das bekommst du. Und siehe da. Schon ist es passiert. Wir sind jetzt mittlerweile schon eine geraume Zeit beieinander. Ich bin auch mittlerweile schon über 20 Jahre im Schwabenländle. Und ich spreche es nicht. Ich versuche es gar nicht. Das hört sich bei mir an, als ob ich Englisch lerne. Die Worte können sich, ja, die kann ich nicht spulen. Genau. Wir waren mitten im Leben, und ich versuche das jetzt kurz zu fassen, damit wir auf das Eigentliche kommen können. Wir waren mitten im Leben und meine Frau hat immer zu mir gesagt, ja Arno, du bist jetzt schon älter, was ich auch nicht richtig glauben wollte in dem Moment, aber um uns herum passieren so viele schlimme Dinge, du musst dich mal untersuchen lassen. Einfach Vorsorge. Vorsorge ist besser als Nachsicht. Ja gut. Ich habe mich drum herum gedrückt, weil ich immer dachte, naja, das betrifft mich nicht. Sie meint ja älter. Ich bin ja gar nicht älter. Ja, und dann, ich bin also Architekt von Beruf, das möchte ich kurz noch an der Stelle sagen, habe viel Kontakte zu Firmen. Und da waren auch ein, zwei Firmeneigner, die schlagartig erkrankt sind und sofort verstorben sind. Und dann habe ich dann irgendwann doch zu meiner Frau gesagt, okay, du hast recht, ich bin zwar nicht älter, aber ich gehe trotzdem. Daher, nach dem Prinzip Happy Wife, Happy Life. Also los geht's, ab zum Arzt, und der sagt, ja, Herr Dat, tatsächlich, wir müssen mal ein bisschen genauer gucken, aber ist alles nicht so schlimm. Und bis dahin war auch noch alles gut und wir hatten wie immer alles im Griff. Man lenkt ja alles selber, man ist immer stark, man hat immer seinen Plan. Und Gott ist zwar da, das wissen wir auch, meistens am Sonntag. Und in der Woche ist er dann gar nicht so da, weil man ja selber lenken kann. Und ich bin dann auch ins Krankenhaus gekommen und dann ist was passiert, was selbst aus heutiger Sicht fast schon unglaublich ist. Also ich wurde gesichtet und es gab auch die ein, zwei Behandlungen, aber nicht, weil ich krank war, sondern nur, weil man gucken wollte, was ist da los. Und am Ende ging das ganz schnell. Ich weiß noch, dass ich im Krankenhaus innerhalb von einem Tag nach einer ERCP, das ist eigentlich eine Gallengangsuntersuchung gewesen, das machen die über 700 Mal im Jahr, völlig unproblematisch. Ist also gar nicht schlimm, hat er mir auch ganz klar erklärt, passiert nichts, Sedat, machen wir andauernd. Und dann ist doch was passiert, und zwar hat sich meine Bauchspeicheldrüse entzündet, das wusste ich da aber noch gar nicht, ich wusste nur, ich habe Schmerzen, es war Freitag, und ich hatte so eine Schmerzen, dass ich dachte, das so geht es ja gar nicht, und wollte dann unbedingt, dass eine Krankenschwester kommt, es war Nacht. Ich habe da diesen Knopf gedrückt und diesen Knopf malträtiert und nichts kam, und es war nachher so schlimm, dass ich auf allen Vieren, und das konnte ich kaum glauben, ich bin auf allen Vieren auf diesen Flur gekrochen und habe Hilfe geschrien. Hilfe, Hilfe. Und dann kam Hilfe und die haben mich dann auch ganz schnell in Untersuchung gebracht und festgestellt, okay, da geht es gerade schlagartig bergab. Und es ging so schnell, dass ich innerhalb von 3 Tagen auf die Intensivstation komme. Das heißt, mitten aus dem Leben, mitten in der Situation, in der ich also unterwegs war mit Arbeit und Familie, da war auf einmal schlagartig ein Ende. Und ich war immer noch der Meinung, naja, okay, das ist jetzt so, aber das ist dann in einer Woche wieder gut. So war mein Gefühl dabei. Was ich nicht glauben konnte, war immer, dass diese Schmerzen so enorm waren. Und dass diese Veränderung in meinem Leben so schlagartig ging, da begann ich Angst zu bekommen. Und dieses Wort Angst, das beschreibe ich nachher noch ein bisschen, das wird groß in einem, das nagt an einem, das kann einem furchtbar zusetzen. Wir haben in unserer direkten Umgebung, in der Nachbarschaft, haben wir eine junge Familie, die ist auch im Kindergarten bei uns und die hat auch eine kleine Tochter, und so kannten wir den Ehemann. Und wie der Zufall es so will, ist der auf dieser Intensivstation tätig als Pfleger. Und man muss sich zurückerinnern, da ging auch die Sache mit der Corona los. Das habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Corona habe ich nur aus der Vergangenheit, aus der Geschichte gehört. Und erlebt dadurch, dass meine Frau nicht zu mir kam. Also ich wurde krank und kränker, bin auf die Intensivstation gerutscht und war schlagartig nicht mehr fähig, irgendwas zu tun. Und und dieser Mann, meine Frau hat den angerufen und die haben da kommuniziert und der kam zu mir auf diese Station und hat erstmal geguckt, was ist eigentlich los. Und wenn man es ganz genau betrachtet, hat dieser Mann eigentlich, und der ist kein Christ, das muss man eigentlich dazu auch wissen, hat er eigentlich dafür gesorgt, dass ich letztendlich auch so schnell auf die Intensivstation kam. Denn der hat als Pfleger durchschaut, dass da was ganz Schlimmes im Anmarsch ist. Und das war übrigens auch der Erste, der meiner Frau, mir nicht, aber meiner Frau mitgeteilt hat, dass das mehr als nur ernst ist. Dass das tatsächlich ums Leben geht. War mir noch nicht klar zu der Zeit. Ich werde jetzt mal ganz kurz nochmal schauen, dass ich nichts vergesse. In der Chronologie dessen, was passiert ist. Eine Brille macht Sinn. Ja, jetzt wird es gleich viel deutlicher. Genau, passt schon. Also, wir sind in dieser Situation jetzt, wo ich auf diese Intensivstation kam und da lag und gemerkt habe, okay, es kommt niemand und es wird schlechter. Und zwar stündlich. Ich habe in der Zeit innerhalb, das war kurz vor Ostern, glaube ich, Ende März, Anfang April, da gab es also im Prinzip 5-6 Tage, wo es so rapide bergab ging, dass auch die Ärzte, die mich behandelt haben, gesagt haben, Herr Dattes, die Entzündungswerte sind explosionsartig, wir können Ihnen eigentlich wenig helfen. Und darüber war ich sehr fassungslos. Ich habe gedacht, naja, in der modernen Medizin ist das doch alles kein Problem. Entzündung, Paracetamol, Ibuprofen. Ja, so, ganz einfach gedacht. Aber wir sind da an einer Situation angekommen, wo die Ärzte tatsächlich nichts tun können. Und da war ich wirklich sprachlos. Ich war da so weit, dass ich auch mit Gott sprach, weil ich bin ja Christ, dachte ich, okay, sage ich ihm schon mal Bescheid, jetzt wird Zeit, mach mal was. Das war aus heutiger Sicht sehr, sehr dünn, das Eis, was ich da begangen bin sozusagen gedanklich. Und ich möchte mal jetzt genau da einsteigen, wo es wirklich schlimm war. Wo der Kampf losging. Und dann werdet ihr auch ganz schnell merken, warum ich so froh bin, dass ich euch alle heute sehe. Das war nämlich ganz verrückt. Ich habe ja erklärt, dass diese Krankheit so schnell voranschritt, dass ich gemerkt habe, okay, du verlierst die Kontrolle. Also ich konnte mich am Anfang noch bewegen, aber ich konnte schnell nicht mehr aufstehen. Und dann konnte ich mich auch schon gar nicht mehr gut bewegen, aber ich konnte noch meine Arme und meinen Kopf und meine Beine so bewegen und konnte noch mein Handy bedienen, sodass ich da irgendwie immer noch versucht habe, Kontakt aufzubauen. Es war tatsächlich so, dass meine Frau 1,5-2 Wochen gar nicht zu mir kam und ich ganz allein war und die Ärzte deutlich davon sprachen, dass ich mich darum kümmern soll, was nach mir passiert. Auch das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das können die nicht ernst meinen. Und in dieser Zeit, und das weiß ich auch noch ganz genau, lag ich halt in diesem Zimmer und guckte diese Decke an. Und das war so eine abgehängte Overdecke, manche von euch kennen das, mit diesen Quadraten, die man so wegstupsen kann. Und ich habe mich immer darüber geärgert, dass die nicht ganz gerade ist. Und da war so ein Kran, so ein Hebekran für die Menschen, der war auch immer so krumm an der Wand. Und ich als Architekt konnte das gar nicht gut ab, dass das alles krumm ist in dem Krankenhaus. Und ich guckte halt diese Decke an, es wurde Tag und Nacht und ich wusste irgendwann, okay Arno, jetzt ist ein Moment entstanden, du kannst nicht mehr lenken, du kannst nur noch sprechen, du kannst dein Handy fast nicht mehr bedienen, wie soll denn das gehen? Meine Frau kam dann endlich zu mir mit viel Aufwand und dann war mir klar, okay, was soll ich jetzt sagen? Und sie sagte zu mir, Arno, pass auf, du musst mir eins versprechen, du darfst niemals aufgeben. Niemals. Und das habe ich ihm Gott auch erzählt. Ich habe Jesus gesagt, in der Nacht, das kannst du nicht mit mir machen. Ich bin noch so jung, aus meiner Sicht. Und ich habe eine Familie. Ich habe eine Frau, die habe ich lieb. Und ich habe eine Tochter, die ist noch so klein. Die war da 3. Und die sollte am 19. April 4 werden. Und ich habe die ganze Zeit immer gesagt, okay, aber zum Geburtstag möchte ich zu Hause sein. Das war so mein Ziel. Verblüffend, wie aus heutiger Sicht, was ich mir für Brücken gebaut habe, um diese Dinge zu ignorieren, die um mich herum passierten. Es kam eine Maschine nach der anderen. Ich wurde sowas von durchverkabelt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Zugänge zum menschlichen Körper man einrichten kann. Unglaublich. Schläuche und Drähte. Und ich habe einen zentralen Herzkatheter gehabt. Wenn die Schmerzen groß wurden und größer als groß, dann gab es direkt Medikamente ins Herz. Und ich habe um Schmerzmittel gebettelt. In der Nacht, weiß ich noch ganz genau, da wusste ich nicht, träume ich oder wache ich. Ich war so im Gespräch mit Jesus und habe so gesagt, pass mal auf, aber und habe ihm ganz klar herausdiskutiert, was ich meine. Und habe ihm immer noch argumentiert, warum ich das meine. Und dann habe ich ein Bild bekommen und das habe ich auch meiner Frau am nächsten Tag sofort erzählt. Da habe ich gesagt, stell dir vor, ich habe da nach oben geguckt und da war ein Glas und in dem Glas war wunderbar lecker ein Radler oder Bier und es triefte so richtig Kondensat runter an dem Wasser, an dem Glas, ich konnte es sehen und ich stand selber aber auf einem Art Steinplateau und da war eine ganz kleine Wand und es war dunkel und ich konnte dann sehen, wie diese Steine wegbrachen. Ich konnte nicht runtergucken und wollte es vielleicht auch gar nicht und weg. Und sie sagt, Mensch, das hört sich interessant an. Was war dann? Sag ich, das war nicht interessant. Das war sehr bedrohlich. Mir ging es richtig schlecht, ich hatte Angst. Sagt sie, ja, da musst du nochmal nachhaken. Sag ich, da will ich gar nicht nachhaken, das war nicht schön. Und in der nächsten Nacht ging es gleich weiter. Nichts mehr Glas, nichts mehr Getränk, nur noch dunkel. Steine brachen weg. Ich habe in eine Art Dunkelheit geguckt, wo ich nur so Lichtblitze gesehen habe und die verloschen. Und auch dieses Plateau wurde immer kleiner, wo ich darauf stand und diese Wand brach ab. Und jedes Mal, wenn ich Luft holte, brach ein Stein weg. Ich habe auf einmal gedacht, okay, ist das jetzt wirklich ein Zusammenhang? Kann das sein, dass ich, wenn ich atme, diese Wand zerstöre? Und was ist, wenn die Wand weg ist? Naja, ich als Architekt hätte gesagt, ja, wenn die Wand bricht, bricht der Rest und dann falle ich. Und das war so, dass meine Frau dann, als ich das erzählt habe, in eine Gruppe reinschrieb, wir brauchen dringend ein Wunder. Mein Mann wird sterben. Das wusste ich nicht, dass sie das gemacht hatte, aber sie hat um ein Wunder gebeten. Wir hatten Menschen, die uns kannten. Natürlich hatten wir ein Umfeld, die wussten, was passiert ist mit mir und die wussten auch, dass es jetzt schwierig wird und eng. Und da begannen viele für mich zu beten. Wie viele? Das weiß ich bis heute gar nicht, aber ich weiß, dass viele auch hier für mich gebetet haben. Manche kennen uns vielleicht noch nicht, aber manche sind darüber informiert gewesen und diese Gruppe war da. Und dann kam meine Frau und sagt, viele beten für dich, Arno, du darfst nicht aufgeben. Und ich habe ihr nochmals versprochen, ich werde nicht aufgeben. Ich kann nur sagen, ich hatte so schlimme Schmerzen und hatte 14 Liter Wassereinlagerung. Ich sah aus wie das Michelin-Männchen auf dem LKW. Ja, aber ich konnte mich gar nicht mehr bewegen. Und nur damit ihr mal in etwa erahnt, was Schmerzen bedeutet, also der Arzt hat zu mir gesagt, Herr Datt, ich darf Ihnen kein Schmerzmittel mehr geben, weil sonst bleibt Ihr Herz stehen. Und nur, dass Sie es genau wissen, Sie kennen Morphin, wir sind etwa 1000-fach drüber über Morphin. Wir sind am absoluten Limit, was man Ihnen geben kann. Die haben auch schon diskutiert, wie sie mit mir umgehen, was sie tun können. Und ich wollte das immer noch nicht so richtig warm. Nächste Nacht, wir hatten noch dazu übers Handy verschiedene, hatten wir auch eine Gebetsgruppe und wir hatten dann auch eine, die uns schrieben, mir schrieben. Ich konnte es gar nicht lesen und konnte auch nichts mehr tun. Meine Frau hat mir das dann abgespielt. Oder auch manche Krankenschwestern. Und es war tatsächlich so, in dem Moment, wo die Beter anfingen zu beten, war ich wieder in dieser Situation, es war wieder dieses Plateau und es war wieder diese Wand. Und die Wand war größer. Und ich war so erstaunt, dass ich dachte, das ist immer noch alles wackelig, es ist immer noch alles schwierig und es zerbrach immer noch mal wieder ein Stein weg. Und ich hatte immer noch Angst und das war das Allerschlimmste an dieser ganzen Geschichte. Ich hatte Angst. Und Angst, das darf ich an der Stelle sagen, Angst ist viel schlimmer als Schmerz. Angst beherrscht einen. Angst raubt einen den Schlaf. Angst lässt dir keine Chance. Und ich weiß, jeder Atemzug, jeder Einatemzug war ein Schmerz und jeder Ausatemzug war ein Schmerz. Ich hatte nur noch Schmerzen. Die Ärzte haben später gesagt, sie waren völlig verblüfft, weil der Dad lag da im Bett und hat kein Wort gesagt. Er sagte, er hätte schreien müssen wie am Spieß, weil die wussten genau, dass das Schmerzmittel war hier und der Schmerz war da. Die wussten auch genau, um was es da ging. Und die hatten auch schon die künstliche Beatmungsmaschine angerollt. Es war wirklich dramatisch. Und dann ging es richtig los. Viele von unseren Bekannten haben das weiter verteilt nach Amerika, in meine Heimat nach Berlin, nach Salzgitter, wo Kontakte da waren. Es ging runter zum Bodensee, hierhin. Es wurde eingestellt in eine Deutschland betet. Wie war das? Wie hieß das? Ja, also, da gab es Extremgebete. Und jede Nacht stand ich in diesem Ding und auf einmal war diese Wand riesig. Riesig groß. Und sie war überhaupt nicht mehr bröckelig. Sie war auf einmal warm, weich, angenehmes Grau. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss die mal anfassen. Konnte ich nicht. Aber sie war da und sie hatte ein Ende und es ging ein leichter Lichtschimmer runter. Ganz. Es war immer noch dunkel, aber ich konnte die Wand sehen. Und sie war lang. Und ich habe dann probiert, ich atme mal vorsichtig. Und habe einen Atemzug gemacht und habe geguckt, die Wand stand. Ich habe nochmal vorsichtig geatmet und die Wand stand. Das war so unglaublich, dass ich da... Ich bin nicht drauf gekommen, wie der Zusammenhang ist. Ich wusste es damals noch nicht. Ich wusste nur, dass ich sage, lieber Gott, rette mich. Denn ich kann jetzt noch nicht sterben. Ich habe ja eine Familie und ich habe eine Tochter. Kann alles passieren, aber hilf mir. Aber. Ich sage das so, weil es wirklich so war. Ich habe mit Jesus diskutiert. Und ich hatte immer ein Aber. Du sollst deinen Willen haben, aber. Dein Wille geschehe, aber. Denk doch mal daran, was ich da noch alles erledigen muss. Und was ich alles noch zu tun habe. Im Natürlichen, in der Pflicht, in dem Bau, gegenüber meiner Familie, meiner Tochter. Ich will doch aber noch erleben, wie sie aufwächst. Und dann kam die entscheidende Nacht. Diese Wand stand. Und ich war da und ich hatte so furchtbare Schmerzen. Und meine Frau hatte ich ja versprochen, ich werde nicht aufgeben. Und ich war wieder in diesem Gespräch und dann kam der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt geht's nicht mehr. Ich bin an diesen Moment gekommen, wo ich dachte, okay, alles ist okay, aber ich kann nicht mehr. Und dann habe ich, das weiß ich auch noch ganz genau, die Hände auf das Bett gelegt und habe zu Jesus gesagt, okay, dein Wille geschehe, ohne aber, keine Diskussion mehr. Das, was du jetzt mit mir vorhast, das mach. Bitte sei so gut und mach das jetzt. Nicht aber mach das jetzt, sondern bitte. Ich kann nicht mehr. Die Schmerzen sind nicht mehr zu ertragen und ich kann das auch meiner Frau nicht mehr zumuten, weil das war furchtbar. Sie war ja nur noch damit beschäftigt, testen, freit Emmy ihre Arbeit, mein Büro. Ich weiß gar nicht, wann die geschlafen hat. Das ist unglaublich. Und ich kann euch nicht sagen, ob das 2 Minuten waren oder 20, ich weiß es nicht. Ich hatte so eine Angst und war so erfüllt von Schmerz und habe die Augen zugehabt und habe nur gesagt, Ewigkeit. Und ich machte die Augen auf und da ist diese Overdecke krumm und dieser Kran immer noch krumm. Und die Geräte, alles piepste wie immer, es war laut, selbst in der Nacht in der Intensivstation ist es laut. Das ist, hat mit Erholung nichts zu tun, das ist Handwerk. Also, und ich habe gedacht, Mensch, das gibt's doch gar nicht. Ich kann nicht noch ehrlicher, mehr geht nicht. Und lag da und lag da und auf einmal habe ich es gemerkt, ich habe mein größtes Geschenk bekommen, mein allergrößtes Geschenk und nicht das, was ich erwartet habe, nein, das, was für mich bestimmt war. Ich habe ein Geschenk bekommen und lag da und wusste auf einmal, genau. Erst nicht bemerkt und dann war es da. Die Angst war weg. Einfach so. Ich hatte überhaupt keine Angst mehr. Ich hatte Schmerzen, dass es knallte. Ich hatte mein Bild und ich hatte keine Angst mehr. Und ihr werdet lachen, ich war glücklich. Ich habe mich so ruhig gefühlt, mir hat ein Frieden durchzogen. Ich hatte so unglaublichen Frieden mit mir und mit der Sache. Und das Erste, was ich verkündet habe am nächsten Morgen, als meine Frau kam, habe ich gesagt, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, ich werde nicht sterben. Die Ärzte haben gesagt, okay, jetzt wird es komisch. Langsam dreht er durch. Meine Frau guckte mich an und ich sagte, ich werde nicht sterben. Es wird alles noch ein bisschen dauern, aber alles wird weitergehen. Jesus war schon da. Jesus hat mich in seiner Hand. Tiefer kann ich nicht fallen. Und ich falle nicht mehr. Alles, ich habe keine Angst mehr. Das habe ich ihr gesagt. Es hat, glaube ich, auch einen Moment gedauert. Ich glaube, sie hat auch kurz überlegt, spinnt er oder was ist jetzt los? Aber sie hat es dann auch so genommen. Und ich kann euch sagen, es gab noch mehrere Sachen, die uns begleitet haben in der Zeit. Ich habe am Anfang das auch nicht verstanden, aber später war es mir vollkommen klar. Ich hatte einen behandelnden Arzt zu der Zeit, wo es wirklich, wirklich schlimm war. Und der hat nie mit mir gesprochen. Der hat mich zwar behandelt, aber das ging immer ganz schnell. Und in der einen Nacht, wo es wirklich drum ging, da hat er nachts bei mir Blut genommen. Das, und ich bin davon immer aufgewacht, weil das war arterielles Blut, das ist, das tut auch weh und Schmerz zu Schmerz und ich habe am Ende nachher nur noch hingehalten und so und der sagt, und der hat meinen Arm berührt dabei. Wie immer, sage Mama so. Und in dem Moment, wo der meinen Arm anfasst, hat mich das so durchzogen. Auf einmal war das ganz eigenartig, warm und leicht und das kann man nicht beschreiben. Und er guckte mich an, direkt in meine Augen hinein und sagte zu mir, Herr Dad, wir brauchen Zeit und Sie dürfen nicht aufgeben und Sie müssen atmen. Atmen war, ist Ihr Thema. Sie dürfen nicht aufhören zu atmen. Das hat er mir gesagt. Und ich habe den angeguckt und war überhaupt überrascht, der spricht. Und sagte dann zu dem, was haben Sie gerade gesagt? Und der guckte mich an und sagte, naja, Blut abnehmen, wir machen Kontrolle, wir sehen uns in 2 Stunden wieder. Das sagte er, das ist so dieser Rhythmus. Und ich sagte, nein, das andere. Und er guckte mich nur an und sagte, nee, bleiben Sie mal ruhig, schlafen Sie ja da, Sie brauchen Ruhe. Ich sagte, das gibt's doch gar nicht. Ich habe geatmet und habe gezählt. 1 Steffi ein, 1 Emmy aus, 2 Steffi ein, 2 Emmy aus, 3 Steffi ein und so weiter. Wenn nichts mehr geht und wenn man gar nichts mehr machen kann, man nur noch seinen Kopf hat und denken kann, dann ist ein Moment entstanden, wo ich bereit war, abzulegen und dieses Aber wegzuschieben. Das war höchste Not. Der Moment, wo meine Frau mal zu mir gesagt hat, es ist ganz gut, du bist so eine ganz harte Nummer, du brauchst das auch Volley. Der muss man mal so einen richtigen Schlag verpassen. Das ist so ein Punkt. Und ich sage euch, das, was ich erlebt habe, ich würde das jedem wünschen, nur nicht den Weg, den Laster. Also nicht mit diesen Schmerzen. So. Ich glaube, man kann Jesus nahe sein, mit so einem ganz ehrlichen Herzen, das kann man. Und das liegt an einem selber. Ich glaube, das ist so ganz wichtig. Jetzt haben wir heute, ich mache da kurz einen Break, weil das ist ganz wichtig, dass ich jetzt was anderes noch sage. Wir haben heute Morgen diese Einleitung gehört von Wundern. Und wir lesen die Bibel immer als Geschichte. Wir lesen das durch und denken immer, ja, das ist eine schöne Geschichte und das ist auch eine Geschichte und da war der Jesus und da war der und der und der. Und da hat er das und das alles gemacht und hat dem geholfen, den Blinden sehend gemacht und den Lahmen gehend gemacht. Und wir haben viele gelebte Beispiele. Unter anderem, das ist mir heute Morgen ist mir das so in den Weg geschossen nochmal. Ich habe nochmal nach so einem Wort geguckt. Und im Jesaja beschreibt er ja, die Jungen werden müde und matt, junge Männer stolpern und stürzen. War ja genau mein Ding, ich, junger Mann, ne? Nicht alter Mann. Die aber dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Sie bekommen Flügel wie Adler. Sie laufen und werden nicht müde und sie gehen und werden nicht matt. Genau. Und wenn man da zurückblättert, dann erfährt man von dem König Hesekiel. Und der Hesekiel, der hatte so eine, Hiskia, Entschuldigung. Und der Hiskia, der war ein König, der war so im Kampf. Das wollen wir auch nicht kurz beleuchten, aber der ist erkrankt. Und der ist sehr schwer erkrankt. Und der hat sich auch in seiner Not an Gott gewendet. Und Gott hat was gemacht? Er hat ihm 15 Jahre geschenkt. Er sagt, ich ziehe den Schatten auf der Treppe zurück und du bekommst 15 Jahre extra. 15 Jahre ist jetzt eine Zahl, daran will ich es gar nicht festmachen. Ich sage einfach nur, das eine ist die Geschichte, die wir lesen und ich denke, wenn ich das höre, ja, na, es ist das Gelebte, es ist das, was ich erfahren habe. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich bekommen habe, aber ich weiß, dass ich welche bekommen habe. Und ich weiß, dass Jesus extrem bei uns dran war und sich offenbart hat. Ich weiß, dass er, als ich ganz ehrlich war, vor mir selber und gewusst habe, es ist jetzt vorbei, und jetzt akzeptiere ich das und das, was du sagst. Und dein Wort. Und dein Wille geschehe. Und in dem Moment war er gnädig. In dem Moment, wo ich wirklich nichts mehr anderes hatte, in dem Moment hat er mir ein Riesengeschenk gemacht. Und ich habe gedacht, mach mich gesund. Und er sagt, nee, gesund mache ich dich nicht. Aber ich schenke dir was, was dir dein Leben in deinem Leben weiterhilft. Und er hat mir die Angst genommen. Und das ist auch bis heute so. Wir versuchen das anzuwenden und ich stelle immer wieder fest, das Geschenk bekommen zu haben, ist das eine, da freue ich mich auch ganz, ganz arg drüber. Die Schwierigkeit in unserer Zeit ist, das zu bewahren. Der Weg mit Jesus und den jeden Tag zu gehen mit vollem Vertrauen, das ist die Herausforderung. Das eine ist das eine. Wir haben, das hört sich jetzt so nach Happy End an, ich möchte das kurz nochmal genauer angucken. Also es ging nicht so einfach. Ich bin nicht gestorben, das war klar. Aber es ging ganz fürchterlich voran, es ging gar nicht. Das war ein elender Kampf, bis diese Entzündungswerte runter waren. Und ich war nach 2 Wochen weiter, obwohl ich das alles erlebt habe, war ich nach 2 Wochen trotzdem innerlich richtig frustriert. Und war da auch morgens in diesem Bett gelegen und dachte, ich kann nicht glauben, dass du mir das Leben schenkst und ich dann immer noch so viel Schmerzen habe und mich immer noch so quälen muss. Man muss sich vorstellen, ich hatte am Ende hatte ich 49 Kilo und konnte nichts mehr, nicht mal eine Zahnbürste hochheben. Und wenn man so im Leben stand und auch noch aus dem Sport kommt, also ich war da echt fassungslos drüber und in meinen Gedanken, wo ich so mittendrin war, mitten in der Situation, kommt eine Krankenschwester rein. Die habe ich noch nie vorher gesehen. Niemals. Und wenn man so 6 Wochen auf einer Intensivstation ist, dann kennt man jedes Gesicht. Man kennt die Menschen, weil die wechseln sich ab. Wir hatten sogar Krankenschwestern, die haben gesagt, nein, zum Herrn Dat gehen wir nicht mehr rein. Der Mann wird sterben. Da hängt das Kind an dem Fenster als Bild. Seine Frau kommt jeden Tag Und der wird immer weniger, das können wir nicht mit anschauen. Das ist nicht gut, das können wir nicht. Das heißt, wir haben Krankenschwestern gehabt, die so lieb sie waren, haben aber gesagt, das können wir nicht machen. Und diese eine Schwester kommt da also morgens rein und sagt zu mir, ja, kurze Pflege, ihre Frau kommt ja gleich, wir werden sie mal auf Vordermann bringen. Also waschen, legen, föhnen, die ganze Geschichte. Und die kommt zu mir und fest an meinen Arm. Und in dem Moment dachte ich, oh, gleiches Gefühl. Und die guckt mich an und guckt mir so tief in die Augen wie dieser Arzt. Die hat durch mich hindurch geguckt. Ich guckte die an, ich konnte nicht diesen Blick weichen. Ich konnte nicht weg. Keine Chance. Und die sagte zu mir folgenden Satz. Wir beide verzweifeln jetzt nicht. Und wir beide, wir gehen hier raus. Wir werden nicht verzweifeln, denn wir beide gehen hier raus. Und ich habe dann noch überlegt, denke, was sagt die mir, wir beide? Wieso denn wir beide? Du kannst doch nach Hause gehen, dachte ich. Hä? War mir nicht klar und in dem Moment frage ich nach. Sag, was haben Sie gerade gesagt? Er sagt, naja, waschen, legen, föhnen, Ihre Frau kommt gleich. Nein, danach. Naja, sagte sie, die Pflege halt. Jetzt lass uns mal ranmachen, wir wollen noch fertig werden. Und ich guckte die an und war noch völlig fassungslos. Die verschwand aus dem Zimmer, in dem Moment kommt meine Frau. In der Sekunde kam die rein. Und ich sag noch zu ihr, da, die. Und war noch so richtig, konnte es nicht so richtig rausbringen und dann habe ich es ihr erklärt. Wir haben diese Frau nie wieder gesehen. Wir haben nach der geguckt und haben versucht rauszukriegen, welche Krankenschwester war das. War nicht auffindbar. Und ich sage euch eins, wenn Jesus davon berichtet und wenn in der Bibel steht, er sendet seine Engel. Glaubt mir eins, er sendet seine Engel. Und wir sind sicherlich nicht oft in der Lage, ich glaube, dass wir sie nicht immer sehen können. Ich glaube, dass wir es auch nicht immer begreifen können. Aber wenn diese Sensibilität mal so eingestellt ist, dass man so mit offenen Händen nimmt, was man kriegen kann, dann merkt man das. Wir hatten noch 2, 3 so eine Begegnung, wo ich auch heute noch überaus sprachlos darüber bin, was da passiert ist. Wir hatten auch noch eine furchtbare Zeit da hinten dran. Da ging es rauf und runter und ich war dann schon aus der Reha und dann wieder ins Krankenhaus. Die Krankheit nannte sich nekrotisierende Pankreatitis. Das ist so, man löst sich innerlich auf, hat jede Menge entzündliche Flüssigkeiten und diese entzündlichen Flüssigkeiten versucht der Körper irgendwie zu fassen oder irgendwie zu raffen, irgendwie zu veratmen. Er versucht die abzubauen und das kann der Körper eigentlich sehr gut, aber in den Mengen, die bei mir vorhanden waren, aussichtslos. Und mein Prof, der mich da behandelt hat, der Professor, der hat auch einen chirurgischen Professor dazugeholt, weil er dem schon gesagt hat, also in 2-4% aller Fälle sieht das so aus. Und der hat zwar überlebt, aber die Chance, dass er weiterlebt, ist eigentlich nicht da. Das war immer noch etwas, was ich nicht hören wollte und schon gar nicht mehr, nachdem Jesus auf meiner Seite war. Und das habe ich ihm auch gleich gesagt. Ich habe gesagt, pass mal auf, mein Freund, mein lieber Professor, das ist schön, dass du da bist, aber Jesus ist schon fertig. Und dann fing der irgendwann an, ja, ich weiß schon, Sie und Ihr Jesus. Ja, sage ich, aber es ist so. Und es ist tatsächlich so, er hat später berichtet, die waren mit mehreren Ärzten um mein Bett herum gestanden und haben sich gestritten. Da gab es dann also den Leiter der Intensivstation Abteilung und dann gab es den Professor, der behandelnd aus der anderen Station, dann gab es einen Oberarzt und noch die anderen Oberärzte und alle haben diskutiert, ja, wir müssen den ins Koma legen, wir müssen den künstlich beatmen, wir müssen dem Zeit einräumen, dass der Körper es schafft, diese Kurve zu kriegen. Ich hatte sie ja schon, die Kurve, nur die wussten es nicht. Aber ich wusste es schon. Und naja, der Glaube versetzt Berge, sage ich immer, aber ich habe dann immer dem gesagt, es ist alles gut. Und für die war das gar nicht gut. Am Ende war dieser Professor mit einem anderen Arzt alleinigst auf meiner Seite. Und die haben gesagt, nein, wir wissen nicht warum, aber der Mann, der schafft das. Wir setzen voll auf den Dat. Das habe ich auch erst erfahren, nachdem ich mit ihm ein so ganz ehrliches Gespräch hatte. Das war Monate später. Da hatte ich auch mein erstes Zeugnis in unserer Heimatgemeinde gegeben. Und das gab es auf YouTube. Und da bin ich zu einer Nachsorge bei dem Rhein, habe gesagt, ich habe Ihnen was mitgebracht, Herr Dat. Da sage ich, ich habe Ihnen auch was mitgebracht. Sie wissen ja, ich und mein Jesus, hier gibt es ein YouTube. Und da gibt es einen Account, wo Sie sich mal einloggen können und da können Sie mal angucken, wie sich das für mich abgespielt hat. Und dann sagt er zu mir, ich bin auch Christ. Da sage ich, super, dann gucken Sie sich das mal an. Das ist unser Thema geworden. Das war ganz toll. Das war also wirklich auch eine super Erfahrung. Zurück nochmal kurz zu dem weiteren Gang. Also wir haben wirklich Tiefgänge erlebt. Ich bin dann tatsächlich notoperiert worden, einmal so aufgeschnitten, einmal hier aufgeschnitten, einmal da aufgeschnitten. Und jedes Mal war das auch etwas, was intensivst mit Gebet begleitet worden ist. Unglaublich, was da passiert ist. Da hatten wir auch und der behandelnde Professor, der Chirurg, der hatte dann gesagt, Herr Dat, wir dürfen Sie eigentlich nicht operieren. Weil immer wenn wir operieren, diese Art von OP, dann sterben die Menschen. Und dann sage ich, das glaube ich nicht. Und der sagte, ich auch nicht. Denn ich mache das. Und ich mache das auch ganz vorsichtig. Sie können sich auf mich verlassen. Mache ich. Aber ich bete vorher, denn bevor Sie anfangen, ist Jesus fertig. Und der hat mir mein Leben geschenkt. Er guckte mich dann an und sagte, jo, okay, los geht's. Er sagt, es dauert 15 Minuten. Raus kam nachher, auch aus der Erzählung, er brauchte eine Dreiviertelstunde. Und die Leute, die das mit beobachtet, die Menschen an seiner Seite, die Ärzte, die das mit beobachtet haben, die haben dann gesagt, das war unglaublich. Wie ein kleines Wunder, was der Mann gesagt hat. Sag ich, genau. Da war ich so glücklich drüber, das zu hören, denn das war schon wieder ein Wunder. Und wir wurden begleitet über mehr als ein Jahr mit so vielen Ereignissen und mit so vielen Wundern. Und begleitet wurden wir die ganze Zeit von euch. Von euch allen. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Kern dieser ganzen Geschichte. Ihr seid es, um die es geht. Ihr seid es, die Jesus wichtig sind. Ihr seid das Werkzeug, das Mittel und die Macht. Ihr habt es in der Hand. Durch das Gebet seid ihr unschlagbar. Und aus meiner Sicht im Team unschlagbarer. Und wenn ich daran zurückdenke, wir haben das versucht, also ich habe es versucht zu verstehen, wie viel Gebet ist da eingebracht worden? Was hat da stattgefunden? Das ist so unglaublich. Und ich glaube, Jesus war echt überzeugt von euch. Der hat das gesehen, dass ich kämpfe. Der hat gesehen, dass ich aufgebe. Und das Aufgeben war für mich das Allerschwerste. Da hatte ich auch noch so eine Angst, weil ich meiner Frau versprochen hatte, ich gebe nicht auf. Ein Arzt hat sie auch vorher mal gefragt, was ist denn das für ein Typ? Er sagt, das ist ein Kämpfer, der wird niemals klein beigeben. Und er sagt, ja, das merken wir. Wenn wir durch die Tür kommen, dann holt der Luft, als ob der atmen könnte wie ein Ochs. Was ich nicht konnte, weil ich hatte dann Liter Wasser links zwischen Lunge und rechts zwischen Lunge und Rumpf. Den haben sie auch mal abgelassen. Das war alles so. Das waren so Szenen, wo ich gelernt habe. Also die Medizin ist Handwerk. Das ist so wie ein Wasserrohr verlegen oder ein Dach zu decken. Da wird eben da mal eine Nadel reingepiekst, da läuft was raus. Und dann macht man es halt wieder zu. So, Hahn abgestellt, das ist schon mal weg. Und so funktioniert das auch. Danke. Danke, dass es euch alle gibt. Und danke, dass ihr die Nähe zu Gott und Jesus habt. Und dass ihr so hartnäckig seid. Danke, dass ihr uns nicht im Stich gelassen habt. Für alle die, die da mit dabei waren und für alle, die es jetzt auch zum ersten Mal hören. Ich weiß, ihr betet für andere Dinge. Das ist auch gut so. Wir haben etwas erbeten. Und zwar, dass wir offen sind für unsere Umgebung und lesen lernen, wo wir im Gebet unterstützen können. Das ist so ein Punkt, der mich immer und immer wieder auch anrührt, weil es haben Menschen sich für mich eingesetzt, die kenne ich gar nicht. Ich möchte euch ein Lied vorspielen. Das ist mir ganz groß geworden. Und diejenige, die das Lied mir geschickt hat, die hat gar nicht gewusst, was er da anrichtet, beziehungsweise was sie Gutes tut. Ich möchte euch noch zwei, drei Kleinigkeiten auch noch vorspielen. Denn zurückversetzt in die höchste Not, wenn nichts mehr geht, dann haben wir nur diese eine Möglichkeit, unser Wort, unser Gedanke, unser Gebet oder was uns bewegt oder was uns über Wasser hält. Kannst du mal? Ich weiß gar nicht, wie oft ich das gehört habe. Sicherlich 2-3 Mal die Nacht. Und in dem Moment, wo man so aufgibt. Und in dem Moment, wo man so beschenkt wird. Glaub mir, man braucht nicht mehr als das. Das gibt alles wieder, was man fühlen kann in dem Moment. Das ist sicherlich schwer nachzuvollziehen, wenn es Stille ist und Nacht und man nur diese Geräte hört und man dann endlich jemand kommt und einem dieses Lied einschaltet. Und wie glücklich man dann ist, wenn man eigentlich eine Gewissheit geschenkt bekommen hat und verknüpft es dann. Also ihr müsst mir das nachsehen, aber es ist schwer, das zu hören. Und ich habe euch am Anfang gesagt, wir lernen was über Demut und Dankbarkeit. Und ja, genau das ist auch da passiert. Das Kleinsein ist da Großsein. Das ist wirklich etwas, was man erreichen kann. Und ich möchte euch Mut machen. Ich möchte euch wirklich auffordern, prüft euren Gott, ladet ihn ein und seid da ganz ehrlich und gebt auf. Lasst mal das Steuer los. Das mit dem Steuer loslassen, das war mir nie so nah wie in dem Moment. Ich war voll von Überzeugung. Ich habe dann meiner Frau gesagt, du, alles gut. Und also ich weiß, ich sehe richtig schlecht aus, aber ich werde auch wieder wunderschön, versprochen. Und ich bin ja ein junger Mann, immer noch. Im Geist auf jeden Fall. Und dann sagte sie zu mir, das war auch ein paar Tage später, du Arno, wir haben richtig Probleme. Das Büro und die Leute und die Zahlungen und wenn du wiederkommst und wir haben keine Arbeit. Viele haben uns auch verlassen. Und das war auch so ein Punkt, wo ich gedacht habe, naja, wenn das eine gelenkt wird, lenkt er auch das andere. Und das war auch gleich meine Antwort. Das war meine Antwort innerhalb von wenigen Sekunden. Wo ich gesagt habe, pass mal auf, das kann gar nicht schief gehen. Weil wenn Jesus mich überleben lässt, hat er einen Plan. Und wenn er einen Plan hat, dann hat er auch eine Strategie, die da lautet, dass wir versorgt sind. Also will ich das glauben. In dem Moment klingelt das Telefon. Meine Frau geht ran, im Krankenhaus, noch auf der Intensivstation, am Bett, war ein Kollege von mir dran, ein Ingenieur-Statiker-Kollege. Und der sagte dann, er wollte wissen, wie es mir geht. Und da habe ich gesagt, du, aus meiner Sicht geht es mir super. Meine Frau musste fast lachen, weil ich mich nicht bewegen konnte. Und dann sage ich, aber wir tragen Sorge. Beziehungsweise meine Frau hat Sorgen, wie wir weitermachen, wenn ich wieder da bin. Dann sagt er, weißt du was, wie du weitermachst, wenn du da bist, das ist deine Sorge. Da kann ich dir jetzt schon sagen, sorg dich nicht. In dem Moment, wo du da bist, meldest du dich bei mir und dann haben wir Arbeit, dass es knallt. Okay, vielen Dank. Gucke meine Frau an und sage, siehst du, Jesus ist schon fertig, bevor du gefragt hast. Das ist so toll, wenn man das leben kann und wenn man genau hinhorcht, kriegt man solche Antworten. Da wird man demütig und da wird man dankbar und dann macht Dankbarkeit richtig, richtig Spaß. Also lade ich euch nicht nur ein zu dem Mut, sondern auch zu dem Spaß, der dazu gehört. Auf jeden Fall. Hin und wieder bin ich ängstlich. Hin und wieder geht was schief. Hin und wieder geraten wir auch mal in Streit. Und hin und wieder läuft auch mal im Büro was schief. Das kann alles sein. Das nennt sich Leben. Und das nennt sich Versuchung. Das nennt sich Steuern. Und auch ich habe wieder festgestellt, sobald es einem wieder besser geht, neigt man dazu, weil wir sind Menschen, man neigt dazu natürlich dann doch wieder, das eine oder andere in die Hand zu nehmen. Ich erinnere mich dann gerne daran zurück und lass sofort wieder los. Und lass auch gerne los. Und wenn was Schlimmes passiert, umso mehr, dann sage ich, lieber Gott, es ist so. Ja, da haben wir einen Bock geschossen. Hilf uns mal einfach, wie wir das machen können. Und bis jetzt funktioniert es ganz gut. Und ich bin darüber sehr glücklich. Und ich bin glücklich, dass ich heute hier bin. mitten unter euch und euch das sagen kann, wie enorm wichtig euer Gebet ist, wie enorm wichtig ihr seid als Beter, als Gebetsmacht, als die, die es bewegen können. Ich sag mal so, als das Schwert in der Hand von Gott. Ja? Es geht nicht ohne euch. Und alles, was wir erleben, erleben wir nur durch euch. Also lasst euch feiern. Später so. Oder auch im Geist und auch im Gebet. Wir haben euch im Gebet. Ganz sicher. Ich habe noch eine kleine Soundnachricht sozusagen. Die will ich euch mal vorspielen, weil es ist so, jeder sagt etwas anderes zu dir, wenn du krank bist. Die einen bedrohen dich. Das ist auch Fürsorge, das habe ich auch festgestellt, weil derjenige, der mir das geschickt hat, der wusste nicht, was er mir sagen soll und wie er es sagen soll. Und es gibt auch manche, die sagen mit wenigen oder kaum Worten das Gleiche und bewegen dich noch viel mehr. Das will ich ganz kurz nochmal anspielen, wenn ich es hinkriege hier. So, ich habe eine Nachricht bekommen, das war also auch mittendrin, wo es richtig dicke war, und die hörte sich wie folgt an.
Na? Hallo Arno, ich wünsche dir viele Grüße und dass du schnell wieder gesund wirst. Viele Grüße, Elias.
Das ist nur so ein ganz kleines Sätzchen, und in höchster Not ist es der Rettungsanker. Das waren keine großen Worte und kein mächtiges Gebet, was man meint, aber das war viel mehr, als es brauchte. Das hieß, das war einfach ein kleiner Junge, der mich kannte, der wusste, wie es mir geht oder wie, dass es mir eben nicht mehr gut geht. Und was er eigentlich meinte, habe ich gefühlt. Das kannte sich dann aber auch so anhören, das war auch interessant. Jetzt.
Hallo Steffi, diese Nachricht ist für Arno. Hallo Arno, mein Freund. Täglich muss ich, beziehungsweise müssen wir an dich denken. Wir beten für dich, dass du diese Zeit, diese Krankheit, diese schlimme Zeit schnell überstehst. Du, wir glauben an dich und hoffen, dass du bald wieder zu deiner Familie nach Hause darfst. Mensch Arno, du bist schon stark. Weißt du noch, als wir gemeinsam unsere erste Mountainbike-Tour gemacht haben, du hast alles gegeben, dem alten Fahrrad, hast dich durchgebissen. Und da bitte ich dich, Opa, gib jetzt auch alles, halt durch, damit wir auch wieder miteinander bleiben können, aber ohne Druck. Wir bleiben dran, Arno, und denken und beten weiter für dich und deine Familie. Sei gedrückt, unser Gott segnet euch und hält seine schützende Hand über euch. Ich grüße dich, Karl-Heinz, Gabi und Mia.
Hey, Alter, du weißt, wir haben noch ein Fahrradtour vor uns. Als Hey Alter, du weißt, wir haben noch ein Fahrradtour vor uns, also kämpfe und weitermachen. Ich bleib dran, du bleibst dran. Hey Alter, alles Gute dir, gell?
Womit wieder in Frage gestellt wird, ob ich ein Junger bin. Da war wieder mein Thema, Alter, ich muss mit dem nochmal sprechen. Das ist ein Freund von mir, der Michael, und der, dazu gibt es auch eigentlich ein Video, aber der war kurz davor zu weinen. Und der weint nicht einfach so. Und wenn man das Video dazu sieht, sieht man, wie der kämpft, um mir Mut zuzusprechen und nicht zu zeigen, dass er weiß, worum es gerade geht. Das sind alles verschiedene Eindrücke. Alles verschiedene Menschen, alles verschieden. Und alles verbindet sich in dieser Unterstützung und in dem Gebet. Abschließend möchte ich sagen, wenn euer Herz Ja zu Jesus sagt, ist das alles, was es braucht und alles, was zählt. Amen.